Bruder Heller sprach am 17. November 1963 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema Gott verwandelt Fluch in Segen oder der Wiederaufbau Jerichos.
Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes, er grüße und segne euch. Es ist meine Freude, in eurer Mitte zu sein. Möge der ungeschmälerte Reichtum der Herrlichkeit seiner Gnade in dieser Abendstunde des Volkstrauertages lebendig werden in heiliger Freude. Ich lese einleitend aus Johannes 16 einige wenige Worte. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird in Freude gewandelt werden. Jetzt habt ihr Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Wir feiern Volkstrauertag. Und der graue, regnerische, trübe Tag mit dem bleiernen, scheinbar verschlossenen Himmel über uns ist auch ganz dazu angetan, diese Stimmung zu erzeugen. Aber wir bleiben dabei nicht stehen, weil Gott angefangen hat, in unseren Herzen die Trauer in Freude umzuschmelzen, zu verwandeln. Denn Gott verwandelt jede Trauer in Freude. Er schafft aus dem Tode Leben. Er lässt aus der Finsternis Licht leuchten und macht aus Gericht Heil und Segen und Frieden. Das ist unseres Gottes Art. So haben wir ihn kennengelernt. So hat er sich enthüllt in Christo Jesu. So steht er leuchtend über unserem Leben. Und deshalb fällt es uns schwer, uns in wehmütige Gefühle einhüllen zu lassen. Weil unser Glaube durch das Gewölk hindurchschaut und die strahlende Sonne Christus über uns steht. Was Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Das haben wir eben gehört. Welch ein triumphales Siegeswort. Ich möchte nun versuchen, meine lieben Freunde, euch heute ein Zeugnis dafür abzulegen, dass Gott Fluch in Segen verwandelt. Wir leben in einer Welt des Fluches. In einer Welt der Sünde und der Schande und der Verzweiflung. Ich komme gerade von Hamburg, wo ich 8 Tage war. Und ich habe dort so viel Jammer gesehen, so viel Elend, so viel übertünchtes Herzleid. Mit seiner glitzernden Reeperbahn, dieser einer der ersten Sündenstädte, nicht nur Europas, sondern der Welt. Meine Freunde, da lernt man sehen, wie eine Stadt von 1,8, also fast 2 Millionen Einwohnern, übertüncht ist von Lichtreklame und doch Grauen in sich birgt. Die Menschen, die weinend vor mir saßen, ob es einsame junge Menschen waren, ob es arm gewordene Gräfinnen waren, ob es ein Reeder war, ein früherer Schiffseigentümer und Schiffsbesitzer, einer der bekanntesten Namen Deutschlands und Europas, weinend, wenn die Tränen über die Wangen liefen und mir sagte, für mich gibt es keine Gnade mehr, ich bin verloren, ich habe von Kindesbeinen an gesündigt am eigenen Leib und bin nie frei geworden, ich bin ein Wrack, ich gehe zugrunde, für mich gibt es keine Gnade mehr, ich bin verloren und weinte. Ein Mann, dessen Name von Klang ist, wenn man so etwas erlebt, da weiß man, dass der Volkstrauertag berechtigt ist. Oh, dass meine Augen Tränenquellen wären, zu beweinen, die Erschlagenen der Tochter meines Volkes, kann man da mit dem Propheten sagen. Aber wenn man verstanden hat, dass das, was der Herr bezeugte, Wahrheit ist, eure Traurigkeit soll Freude werden. Er verwandelt die Traurigkeit in Freude, das vermag unser Gott. Und er lässt aus jedem Fluch Segen werden. Das kann Gott aus jedem Fluch Segen werden lassen. Er kann auch sterbende Leiber anrühren mit seinen heiligen Händen, dass sie leben, auch wenn die Ärzte den Kopf schütteln und sagen, medizinisch unfassbar, unmöglich, unmöglich, dass dieser Mann am Leben bleibt. Der Mann blieb am Leben und steht vor euch in heiliger Freude seines Gottes. Das vermacht der Herr. Gelobt sei sein Name. Fluch in Segen, ein gewaltiges Wort. Wir leben in einer Welt des Fluches. Aber wir wissen auch, der Fluch wird von Gott nicht etwa entfernt, wie ich etwa einen Brothaufen, entschuldigt bitte das Wort, einen Misthaufen entferne und dann an dessen Stelle was Schönes setze. Das macht Gott nicht. Gott entfernt nicht den Fluch und setzt Segen an seine Stelle. Das können wir auch. Gott wandelt den Fluch in Segen. Er benutzt die verdorbene, total wertlose Materie und verwandelt sie in Segen. Er lässt nicht Licht in die Finsternis leuchten. Das kann ich auch mit meiner Taschenlampe, wenn ich sie anknipse, kann ich in die Finsternis Licht leuchten lassen. Gott lässt aus der Finsternis Licht leuchten. Und er wirkt aus dem Tode Leben. Stellt euch einmal an ein Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Sohn, komm heraus aus den Toten. Das geschieht nicht. Aber wenn Christus das spricht, der Lebensfürst, dann kommt er heraus. Und wenn er umwickelt ist von den Binden des Todes, dann kommt er heraus und wird gelöst. Meine Freunde, das kann Gott. Und davon möchte ich heute Abend ein Zeugnis sagen. Es gibt keinen Fluch in deinem Leben. Höre es. In deinem Leben. Es gibt keinen Fluch in der Völkerwelt. Es gibt keinen Fluch im Universum. Bis hinab in die tiefsten grauen Gruben des Todes und der Verdammnis, die Gott nicht einmal seiner Art gemäß in Heil und Licht und Freude und Segen verwandeln wird. Er verwandelt Fluch in Segen. Er lässt keinen Fluch endlos weiter bestehen. Er verwandelt ihn zu seiner Zeit und auf seine Art in Segen. Aber meine Freunde, das ist ein ernster Prozess. Und ich möchte euch eines der ergreifendsten Vorbilder dafür nennen, wie Gott Fluch in Segen verwandelt. Wenn die Zeit es erlaubt, dann werde ich euch vielleicht noch weitere Vorbilder nennen. Ich habe mir 8 Vorbilder an der Schrift durchdacht und durchbetet und durchgearbeitet. 8 Vorbilder. Aber ich will sehen, wie weit ich komme. Ich nehme euch zunächst mal das erste Vorbild. Ein wunderbares Vorbild. Es ist der Wiederaufbau der Stadt Jericho. Ihr kennt die Geschichte von Jericho. Und ihr wisst auch, dass da, wo heute Jericho liegt, unten drunter eine ganze Anzahl von Schichten liegen, wo jedes Mal die Stadt zerstört wurde und dann eine neue Stadt aufgebaut. Eine ganze Anzahl von Schichten. So wie in meiner Heimatstadt Worms. Da sind eine ganze Anzahl von Römerstraßen übereinander. Die heutige Römerstraße, die ist die oberste. Und darunter, 7 Meter tiefer, da liegt die Römerstraße. 7 Meter tiefer. Mein Vater hat die Bauleitungen gehabt, da weiß ich das, als kleiner Junge von 5, 6, 7, 8 Jahren. Also vor beinahe 60 Jahren. Da liegt die Römerstraße, auf der die römischen Gehörten, die römischen Soldaten, die römischen Standarten mit ihren Adlern marschiert sind. Da liegt die alte Römerstraße. Da sind noch viele, viele Andenken an die Dinge der damaligen römischen Kultur. Das ist sehr interessant. Genauso ist es mit der Stadt Jericho. Da liegen mehrere Schichten übereinander. Und wir lesen nun von der Vernichtung einer der wichtigsten Situationen oder der wichtigsten Aufbauten Jerichos, wo damals sie eine gewaltige Festung war. Und den Eintritt in Kanaan verwehrte. Gott hatte doch Israel Kanaan gegeben. Und da lag nun gewissermaßen als Festung, die den Einzug Israel trotzte des gewaltigen Jericho. Jericho heißt die Fluchstadt oder die Mondstadt und ist ein Bild der Sünde der Welt. Dieses Jericho, ein Bild der Sünde der Welt. Und in diesem ganzen Jericho, da wurde nur eine Frau gerettet. Eine Frau war die Heilsträgerin. Und diese Frau war eine Lügnerin, eine Betrügerin. Und hatte einen sehr schmutzigen Beruf, die Frau. Das war eine Hure, die Hure Rahab. War die Einzige, die gerettet wurde. Sie und ihr Haus, obwohl sie gelogen hatte. Sie gesagt hatte, die Kundschafter, die sind da hinaus geritten, geeilt, reitet hinter ihnen her, ihr werdet sie bekommen. Und dabei lagen sie hinter ihr unter dem Flachs auf dem Dach. Die wurde gerettet. Welch ein Gott. Der hat ihr keine Vorhaltungen gemacht, sondern er hat sie in ihrer damaligen Glaubensstufe genommen, wie sie war. Und hat ihren Glauben angesehen. Gott sieht nicht auf unsere Schwächen und Eigenarten und Torheiten, auf unsere Sünden und Fehler. Wenn er auf die blicken wollte, wäre von uns keiner errettet. Wir wären alle verloren. Gottes Augen zählen auf den Glauben. Gott sieht unsere Sehnsucht nach ihm, unsere Hingabe an ihm. Er sieht unsere Tränen, unser Verlangen. Oh Gott, ich möchte ein reines, wohlgefälliges Leben führen in deiner Kraft. Oh Gott, ich möchte sein wie dein Sohn, der Herr Jesus. Jesus, lass mich so sein, wie du bist, oder ich will nicht mehr sein. Das heißt Glaube. Und das sieht Gott an. Und das rechnet er uns zur Gerechtigkeit. Wie damals der Hure Rahab. Und wie später er einem David völlig vergeben hat. Diesem Mörder und Ehebrecher völlig vergeben hat. So ist Gott. Er wandelt Fluch in Segen. Ein wunderbarer Gott. Es ist keiner hier, der diesem Gott nicht vertrauen dürfte. Es mag sein, ich habe das wenigstens oft erlebt in anderen Städten, dass Menschen zum ersten Male hier in diesem Saal unter der Verkündigung des vollen Evangeliums sind. Zum ersten vielleicht von der Straße her hereingenommen, zum ersten Mal diesen Saal betreten haben. Das mag sein, könnte sein. Höre, heute Abend kannst du errettet werden. Jawohl, das ist köstlich, dass diese Dynamik, diese Gotteskraft, diese heilige Energie in dem Wort Gottes liegt, was in unsere Herzen packt und in uns das Gebet wachruft, oh Gott, wenn du lebst, hier bin ich, erneuere mein Leben, lass mich von vorne anfangen, wenn das überhaupt möglich ist und gib mir all deine Kräfte und deine Freuden und deine Wonnen und deinen Sieg und deine Seligkeiten, Jesus, du siegst, das bleibt ausgemacht, dein wird die ganze Welt, wohlan, dann will ich von heute Abend an dir völlig und ungeteilt gehören und den letzten Widerstandsrest dir opfern. Das ist doch was Köstliches, was Wunderbares. Vorgestern Abend, nein, zwar etwas früher, war vielleicht anderthalb Stunden früher, in meiner Wohnung in Worms, da habe ich gerade meine Sachen zur Reise bereitgelegt, weil ich am nächsten Tag um 5 Uhr fahren wollte und wollte gerade so langsam zu Bett gehen und im Bett noch ein Stündchen lesen. Und da schellt es, da läutet. Ah, da war ich unwirsch. Das hat mir gar nicht gepasst. Ich habe mich geschämt hinterher. Sehr geschämt. Wer ist draußen? Der Rudi. Ah, Rudi, ein früherer Schüler. 17, 18-jähriger Bursche. Der Rudi, was willst du denn so spät bei mir? Ich muss dich sprechen. Herr Heller, ich muss dich sprechen. Gut, komm rein. Hab ihn reingeholt. Herr Heller, so geht's mit mir nicht weiter. Ich hinke auf beiden Seiten. Ich habe mit der Welt und der Sünde noch nicht ganz gebrochen und habe ein Verlangen nach Christus und möchte sein eigen werden. Ich komme immer wieder hinein in Zweifel. Ich komme hinein in Belastungen und fühle mich zurückgezogen. Das kann nicht so bleiben. Ich gehe zugrunde. Bitte helfen Sie mir. Ich möchte durchbrechen und ganz dem Herrn gehören. Ist das nicht wunderbar? Wer von euch müsste auch so sagen heute Abend? Von euch Bläsern? Vielleicht keiner, hoffentlich, ich weiß es nicht. Und von euch Sängern und Sängerinnen, wie ist da? Und ihr Lieben, sind solche hier, die genau wissen, ich trage auf beiden Seiten. Ich bin nicht ungeteilt. Ich bin nicht in der heiligen Ganzhingabe, ein Eigentum Jesu. Oh, wer das noch nicht weiß, da möge heute Abend lauschen, was ich euch von Jericho zu sagen habe. Da möge heute Abend sein Herz öffnen, um diese wunderbare Botschaft von dem Wiederaufbau Jerichos zu hören. Er hat erfasst, der junge Bursche. Eine Stunde später fiel er mir um den Hals. mit strahlenden Augen und konnte es fassen und sagte, jetzt weiß ich's und jetzt behalte ich's und nun gehöre ich ganz meinem Herrn. Es war eine köstliche Stunde. Oh, möge Gott, solange ich lebe, mir noch hunderte, wenn es geht, noch tausende solcher Stunden geben, dass Menschen durchbrechen zur Gewissheit und zur Freude des Heils. Wer ist noch nicht von euch? Wer noch nicht? Wer hat noch nicht diese letzte Hingabe erlebt? Diesen vollen Sieg, diese volle Seligkeit. Heute Abend kann Gott sie schenken. Jedem, der aufgeschlossen ist, der von ganzem Herzen ihn sucht und meint. Nun zurück zu unserem Thema. Ich lese euch einen Vers vor, einen gewaltigen Vers aus Josua 6, Vers 26. Ihr wisst, wie Jericho zerstört wurde. Israel marschierte 6-mal herum und beim 7. Mal, da stießen sie in die Posaunen. Und von dem Posaunenhall, da brachen die gewaltigen Mauern, die das schwache, kriegsungeübte Volk Israel nie erobert hätte, die brachen zusammen und einzig ein Mauerrest blieb stehen mit einem eingebauten Haus. Und die amerikanischen und englischen Archäologen haben während der letzten Kriegsjahre, während wir hier uns dann mit dem Krieg beschäftigt waren, mit dem Adolf Hitler, da haben die das ausgegraben und haben diesen Mauerrest mit dem eingebauten Haus identifiziert, das heißt erkannt, dass es der war, in dem die Rahab wohnte. So wunderbar. Wenn die Menschen schweigen, dann schreien die Steine. Das ist eine Wahrheit. Noch einmal, dieses Jericho war durch den Posaunenhall ein Abbild für die Wortverkündigung, für die Bezeugung des Evangeliums, der Posaunenschall. Darunter brachen sie zusammen. Jericho wurde erstürmt, erobert und zerstört. Und zerstört. Wie gesagt, nur das eine Haus blieb stehen, sonst wurde alles zerstört. Und nun kommt etwas Eigenartiges. Nun kommt das, was man im Heidentum und in der Magie, in der Zauberei und in der Bibel nennt eine Beschwörung. Eine Beschwörung. Eine Bezauberung. Nach dem hebräischen Urtext heißt es, und Josua beschwor. Beschwor. In selbiger Zeit und sprach, verflucht! Josua heißt auf Hebräisch Jehoshua und heißt auf Griechisch Jesus. Dasselbe Wort. Josua, ein leuchtendes, grandioses, wunderbares Vorbild auf Jesus. Großartig ist das. Müsst ihr einmal verfolgen. Und was machte der? Der beschwor. Und das erste Wort, das er sprach über der zerstörten Stadt, verflucht. Das ist ja schrecklich. Wie kann Jesus fluchen? Oder ein Vorbild auf Jesus fluchen? Oder wie kann ein Apostel Paulus fluchen? Hat ein Apostel Paulus geflucht? Ja, verflucht. Und wenn ein Engel vom Himmel her niederkäme und euch ein anderes Evangelium verkündigte als das, was ich euch verkündige, das Evangelium der freien, souveränen Gnade Gottes, der sei verflucht. Verfluchen heißt, durch einen Bann hinwegschleudern von Gott und von Christus. Das heißt verflucht. Und Paulus hat keinen Engel von der Hölle verflucht, sondern einen Engel vom Himmel. Einen Lichtengel, einen Gesetzesengel, der das Evangelium mit dem Gesetz vermischt. Aufgebaut in die Tore werden eingehängt. Dann muss er seinen Jüngsten opfern. Zum Beginn, zur Grundlage, den Ältesten, zur Vollendung, den Jüngsten. Muss er opfern. Das ist der Fluch, der die Stadt des Fluches, oder im Bilde gesprochen, in der göttlichen Perspektive, der die verfluchte Schöpfung wieder aufbaut, opfert dafür seinen Ältesten und seinen Jüngsten, seinen Erstgeborenen und seinen Letztgeborenen. Wer ist das? Ehe wir diese Frage beantworten, diese wunderbare Frage, lese ich dazu aus 1. Könige 16, den 34. Vers. 1. Könige 16, Vers 34. Da steht Folgendes geschrieben. In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, der aus Bethel, Jericho wieder auf. Aha, das ist der Mann. Das ist der von doppeltem Fluch beladene Mann. Der ist es. Der ist es. Mit oder um den Preis von Abiram, seinen Erstgeborenen, legte er ihren Grund. Und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, stellte er die Tore auf. Nach dem Worte des Herrn, dass er, nämlich der Herr, durch Josua, den Sohn Nuns, gerettet hatte. Meine Freunde, wenn wir das nur so lesen als einen Bericht, sagen wir, das ist ja erstaunlich. Das ist ja erstaunlich, dass vor langer, langer Zeit einer auftritt, Geiste Gottes erfüllt und sagt, diese Stadt ist zerstört, sie wird aber wieder aufgebaut werden. Das ist erstaunlich. Wenn jemand uns gesagt hätte, 1945, beim Anmarsch der feindlichen Truppen, unserer Befreier, wenn der da gesagt hätte, Deutschland wird wieder aufgebaut werden, Deutschland wird schöner dastehen als je zuvor, Deutschland wird ein Wirtschaftspotenzial entwickeln, das England und Frankreich und Italien übertroffen sind, dass die deutsche Mark so fest, so stabil sein wird, dass sie mit an der Spitze aller Währungen steht. Wenn das einer gesagt hätte, hätte man glatt für verrückt erklärt. Nach 12 Jahren. Ich habe gedacht, in 50 Jahren ist Deutschland nicht wieder aufgebaut und seine Ehre und sein Ruf und seine Leistungsfähigkeit wiederhergestellt. War meine Meinung. So ein Pessimist war ich. Ja. So wenig habe ich meinen Gott gekannt. Und heute nach 12 Jahren geht es uns nicht nur gut, es geht uns auch nicht nur sehr gut, es geht uns zu gut, sodass viele Menschen so frech, so anspruchsvoll geworden sind. Das soll man nicht für möglich halten. Ich war heute irgendwo in Württemberg, in einem großen Kaufhaus. Und da sagten mir die Schwestern, im Christo, die gläubigen Frauen, die das verwalten, das Haus, die auch mithelfen am Verkauf, die sagen, du ahnst es nicht. Da kommen die jungen Männer herein. Die Männer sind heute schlimmer auf die Mode als die jungen Mädchen, die Frauen sagen. Also die Hose, die darf nicht 20 cm und darf auch nicht 16 cm. Die muss 17 cm haben. Und der Aufschlag, der darf nicht zu kurz, er darf nicht auch nicht allzu groß sein, er muss gerade so in der Mitte sein. Und der Stoff und diese Färbung und diese Tönung und so weiter. Man soll es nicht für möglich halten. Denken wir mal 12 Jahre zurück, war man froh, wenn man irgendeine alte Hose hatte, in der man arbeiten konnte. Wie anspruchsvoll, wie frech ist der moderne Mensch geworden. Wie frech, wie selbstverständlich nehmen die Menschen alles hin und stehen in einem ganzen Taumel von Genüssen. Man nennt das in einer Reizüberflutung. Blüht dem jungen Kerl nicht, dass er Motorrad hat. Der muss auch noch eine Braut mit roten Krallen und roter Schnute hinten drauf sitzen haben. Und im Schnabel brennend Zigarette haben. Motorrad allein genügt ihm nicht. Brennt Zigarette und die Braut hinten drauf. Ja. Reizüberflutung nennt man das. Dadurch geht der Mensch zugrunde. Unsere Kinder in der Schule, ich bin ja Schulmann. 40 Jahre Schule gehalten. Die Kinder in der Schule, die haben kein Gedächtnis mehr. Die können nicht mehr auswendig lernen. Die können und wollen keine Bibel- und Gesangbuchverse mehr lernen. Auch sonst in der Schule, es geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Die Kinder, die haben keine Fähigkeit mehr, sich zu konzentrieren. Das geht nicht. Ich verstehe das, weil ich so viel Psychologie begreife und etwas weiß von der Zerstörung, von der Aushöhlung des Menschen in der Endzeit. Wenn in einer Mathematikstunde, wo was Schweres zu beweisen war, ich da stand und habe da konstruiert und gezeigt, und da sagte dann einer, ach Herr Lehrer, Das ist ja so, so ermüdend und so schwer. Wir wollen mal lieber ein Lied singen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, jawohl, das machen wir. Gut, gut, schlagt eure Logarithmentafel zu. Legt eure Sachen hin, jetzt singen wir mal ein schönes Lied. Was wollen wir singen? Wollen wir ein christliches Lied singen oder wollen wir ein Volkslied singen? Habe ich die Wahl gelassen? Ja. Solange man Jesus lebt. Gut, singen wir, solange man Jesus lebt. Haben wir das Lied gesungen? Sagte ich so. Und jetzt wollen wir wieder arbeiten. Ja, gut, also noch einmal, von vorne, hier. Tangens, Cotangens, Sinus, Cosinus, also los. Dann ging es wieder, was habe ich gemacht? Das war natürlich nicht nach dem Lehrplan vorgesehen und das war nicht nach unseren Vorschriften. Aber ich habe es so gemacht, weil ich die Kinder verstehe und weil ich ein fühlendes Herz für meine Kinder habe. Weil ich weiß, daheim streiten Vater und Mutter, daheim haben sie den ganzen Tag das Radio gebrüllt in den Ohren. Und so weiter. Das weiß ich. Dass die Kinder eben sich nicht mehr konzentrieren können. Und dann haben sie wieder mitgearbeitet. Ja. Wir sind an einer Zerstörung des menschlichen Bildes angelangt, wovon wir keine Ahnung haben. Wir sind in einem Zerfall, schlimmer als wir wissen. 6 Tage sollst du arbeiten, sagt Gott. Nein, 5, sagen sie. Und in Amerika sagen sie, nee, 4. Ja, ja, so weit sind sie. 4. Ja. Wer Menschenblut vergießt, das Blut soll wieder vergossen werden. Sagt Gottes Wort. Abschaffung der Todesstrafe. Und die Jugendlichen, nun ja, drückt man Augen zu, drückt man 2 Augen zu. Kein Wunder, dass 18-Jährige, 13, 14, 15-Jährige schon Banden bilden und über die Erwachsenen herfallen und die Autos umwerfen und ausplündern. Kein Wunder. Kein Wunder, ich war im Gefängnis, im Zuchthaus in Berlin-Tegel. Ich war in einer ganzen Anzahl von solchen Zellen drin. Ich will euch was sagen. Bei einer ganzen Anzahl Zellen. Ich war in keiner Zelle drin, ohne fließendes Wasser, WC mit Wasserspülabort, in jeder Zelle ein eigenes Wasserspülabort. Und als ich reinkam, morgens etwa zwischen 10 und 11, da lagen die Herren Gefangenen auf ihrer Britsche, brennende Zigarette und die Tageszeitung vor sich. Und da habe ich gedacht, so schön möchte ich es auch mal haben. Das habe ich gesehen, durch diese Brille. Oh, kein Wunder, dass im Zuchthaus, das da hinten in Tegel, wer in Berlin war und Tegel kennt, der weiß das, Zuchthaus, kein Wunder, dass die sagen, oh, lebenslänglich, gibt es ja gar nicht. In 1-2 Jahren kommen die Russen, dann kommen wir raus, dann sind wir die Helden und schneiden einander den Bauch auf. Sagen die. Das sagen die, in unsere Behörden zittern davor und waren nicht mehr. Die biblische Todesstrafe für Verbrecher einzuführen. Kein Wunder, dass wir ein Volk von Gangstern und Verbrechern werden. Kein Wunder. Wer seinen Sohn lieb hat, entzüchtigt er. Ist dem Menschen gut, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Das sind göttliche Gesetze. Das bin ich heute meinen Eltern so dankbar, dass ich hart und karg erzogen wurde. Hart und karg bin ich erzogen worden. Bin ich sehr dankbar dafür. Meine lieben Freunde, auch das nur am Rande. Jericho wird wieder aufgebaut. Die Stadt des Fluches, die verrottet und verfault war, sittlich verfault, deren Bewohner zugrunde gegangen sind an den scheußlichen Sünden. Wir haben gar keine Ahnung von den Sünden Kanaans und Babylons. Sonst wird mir kein Anstoß nehmen, dass geschrieben steht, glückselig wird deine Kindlein an dem Felsen zerschmettert. Das ist ein furchtbares Wort. Das steht in der Bibel. Aber wenn wir verstehen, dass das ein Akt der Barmherzigkeit ist, im Vergleich zu dem, in was die Kinder hineingewachsen wären und was aus ihnen geworden wäre, wenn wir das verstehen, da geht uns vieles auf. Wenn wir wissen, welche scheußliche, dämonische Exzesse und Sünden der Fleischeslust dort im Schwange waren, in diesen verfluchten Ländern, auch in Kanaan. Und Jericho war der Türhüter Kanaans. Meine Freunde, das müssen wir göttlich verstehen. Da dürfen wir nicht unsere Sentimentalität walten lassen. Der Tod dieser Kinder hat sie vor Schlimmeren und Furchtbareren bewahrt. Und Gott wird diese Kinder wiederherstellen. Gott kann sich leisten, Millionen in den Tod gehen zu lassen. Er ist ein großer Wiederhersteller und wandelt jeden Fluch, auch diesen schrecklichen Fluch, in Segen. Aber ich will das nicht weiter ausführen. obwohl dieses Kapitel wert wäre, einmal überdacht zu werden. Ich lese noch einmal. In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, Jericho wieder auf, um den Preis von Abiram, seinen Erstgeborenen, legte er ihren Grund, und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, stellte er ihre Tore auf, nach dem Worte Jehovas, und das er gerettet hatte durch Josua, den Sohn Nuns. Und nun will ich euch sagen, wer der ist, der unter den Fluch geriet. Wer der ist. Und wer der Erstgeborene ist, den er geopfert hat bei der Grundlegung. Und wer der Letztgeborene ist, den er opfert bei dem Einhängen der Tore, bei der Vollendung der untergegangenen Sündenstadt zur Erneuerung, zum Wiederaufbau. Ich will euch sagen, wer der ist. Das ist niemand anders. Nun halte deinen Atem an. Als Gott selbst. Gott selbst nimmt diesen Doppelfluch auf sich. Eine verlorene Schöpfung. Durch und durch verrottet. Und der Sünde durchseucht. Vergiftet von der Bosheit. Und der Macht Satans. Diese ganze Schöpfung. Um Strahlenengel führt dieser Rapp zum Wurm, von dem der Dichter sagt, euer schwäbischer Dichter Schiller, Wollust ward dem Wurm gegeben und der Cherub steht vor Gott, dass diese ganze Schöpfung erneuert werde, schöner, strahlender, herrlicher, vollkommener. Dass diese ganze Schöpfung erneuert werde, schöner, strahlender, herrlicher, vollkommener als vorher, so dass sie nie mehr fallen kann, dass nie mehr Nacht und Geschrei und Leid und Tod und Fluch und Sünde in die Schöpfung kommen kann. Gott selbst nimmt einen Doppelfluch auf sich. Denn, hört zu, Hiel, wer ein klein wenig Hebräisch kann, der weiß, dass das heißt, Leben Gott oder Gott lebt oder der lebendige Gott. Der lebendige Gott baut die Schöpfung wieder auf. Aber nicht so aus dem Handgelenk, so als Spielerei. Er baut sie auf und opfert dabei seinen Erstgeborenen und seinen Letztgeborenen. Iram. Abba, Vater, I, mein, Rama, Höhe. Mein Vater ist in der Höhe. Wer konnte das sagen? Mein Vater ist oben, ich bin von oben her. Ihr seid von unten her. Das konnte nur einer sagen. Der Ab, ihr, Ram, mein Vater in der Höhe. Das konnte nur Christus sagen. Christus ist der Erstgeborene. Den opfert er, um den Grund zu legen für eine erneuerte Schöpfung. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und wer hat diesen Grund gelegt? Hast du ihn gelegt? Den hat kein Geschöpf gelegt. Den hat Gott gelegt. Vor Schöpfung der Welt hat er den Grund gelegt für die erneuerte Welt. Und deshalb ist Christus das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Meine Freunde, hier geht uns etwas auf von der ungeheuren Weite und Tiefe und Seligkeit des Evangeliums, das alles Denken übersteigt, das all unsere enge, herzliche Theologie sprengt, dass wir hineinschauen in Abgründe und Höhen göttlicher Liebe. Ich werde nachher noch näher darauf zu sprechen kommen, euch das ausführen, dass ihr es wie vor Augen seht. Jetzt stelle ich eine zweite Frage. Wer ist denn der Jüngstgeborene, der Segub? Abiram heißt mein Vater in der Höhe. Segub heißt der Hinaufgehobene, der Erhabene oder die Höhe. Das heißt Segub. Welches ist denn die Körperschaft, von der es heißt, sie ist mitversetzt inmitten der himmlischen in Christo Jesu. Wer ist denn die zuletzt berufene Körperschaft? Zuerst waren die Engel da. Und dann kamen die Menschen. Und dann kamen aus den Menschen ein Auswahlsvolk Israel. Und zu allerletzt, da wurde die Gemeinde aus der Nationen berufen. Welche ist sein Körper, sein Leib, seine Fülle, seine Vervollständigung? Oder mit den Worten der Schrift gesprochen, sein Soma und sein Pleroma. Und diese Gemeinde, die zuletzt berufen wurde, die wird zuerst vollendet. Und diese Gemeinde sind wir, du und ich. Ich will das beweisen. Segub, sagte ich, heißt der Erhabene oder die Höhe. Unser Bürgertum, ist das hier unten auf der Erde oder ist das droben im Himmel? Jawohl, unser Bürgertum ist droben in den Himmel. Im Geist und im Glauben sind wir hinaufversetzt in die Himmelsregion. Segub, Erhabene, das ist der Jüngste. Wir sind der Jüngste. Es gibt ein ergreifendes Bild von dem Jüngsten in der Schrift. Das ist der Benjamin. Ben heißt Sohn und Jamin heißt Glück, der Sohn des Glücks, der Benjamin. Das ist ein Bild für die Gemeinde. Da ist schon die Gemeinde verborgen gewesen, der Benjamin. Und ihr braucht nur einmal diese vielleicht ergreifendste Szene oder eine der ergreifendsten Szenen im Wort Gottes zu verfolgen, euch vor Augen zu führen. Mich hat sie als Kind schon tief bewegt, obgleich meine Eltern nicht gläubig waren. Ich war der Erstling meiner Familie. Der Erstling, ja. Aber ich hörte diese Szene in der Kinderschule oder in der Volksschule, im Religionsunterricht, ich weiß nicht mehr. Aber ich war von dieser Szene innerlich bewegt. Ich war wie bezaubert, ich war ergriffen, wie der Josef dasteht und redet hart mit seinen Brüdern und braucht einen Dolmetscher, obwohl er sie gut verstanden hätte. Und stellt sich fremd und kalt. Und wie dann er es nicht mehr aushält, wie er hinter den Vorhang geht und weint und trocknet seine Tränen und wieder heraustritt und wie er dann nicht mehr kann und sagt, ich bin Josef, euer Bruder. Wie dann die anderen zurückweichen und der Jüngste, der tritt vor, kommt auf ihn zu, schlingt seine Arme um seinen Hals und küsst ihn in den Armen, liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Da wusste ich, was die Gemeinde für Christus bedeutet. Denn der Josef ist ein Bild für Christus und der Benjamin ist ein Bild für die Gemeinde. So wie wir sind die Jüngsten, wir sind die Letzten. Uns hat Gott als die Letzten dargestellt, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Da werden uns solche Worte lebendig. Da gehen uns Zusammenhänge auf im Worte Gottes, tief und wunderbar. Und dieses Wiedersehen des Josef und des Benjamin ist ein kleines, schwaches, armseliges Vorbild von dem Augenblick, nachdem unser Herz sich in heiser Sehnsucht sehnen sollte, von dem Augenblick, wo unser erstgeborener Bruder Christus uns, die Letzten und die Jüngsten, seine Gemeinde, die Gemeinde seines Körpers, seine gleichgearteten Brüder in die Arme nimmt und vor Freude weint und wir vor Freude uns ausweinen dürfen und sagen können, die Träne rinnt, mein Heiland hat mich wieder. Meine Freunde, seitdem ich dieses Bild ein wenig gefühlt habe und heute weint Benjamin ein prophetisches Vorbild der Gemeinde, Josef ein Bild des Christus und die Vereinigung der beiden, die Sehnsucht, wie sie zusammengetrieben sind, die anderen zurückweichen. Israel ist noch erschrocken. Wenn wir entrückt werden, sind beim Heiland, da geht Israel noch durch seine Gerichte, wie die 11 Brüder oder die 10 Brüder und sagen, das haben wir an unserem Bruder Josef verschuldet. Das kommt alles noch einmal prophetisch in großer, wunderbarer Enthüllung, wie es dort kleinprophetisch vorgebildet ist. So ist das Wort Gottes. So redet die Schrift. So müssen wir uns hineinlesen. So müssen wir uns diese Gedanken aufschließen lassen vom Geist Gottes. Seitdem ich dieses Bild im Geist sehe, Josef und Benjamin, lebt in meinem Herzen die heilige Freude. Herr, wenn sich schon Josef so über Benjamin und Benjamin so über Josef freute und die sich so lieb hatten und in den Armen lagen, wie wird es sein, wenn wir bei dir sind und deine Arme uns umschlingen und deine Hände durchbohrt am Kreuz für uns an dein Herz pressen und uns den Kuss der Liebe geben? Wie wird das sein? Wie wird das sein? Ich habe einen lieben, feinen Bruder, einen reich begnadeten Menschen. Wird nicht von vielen verstanden. Er ist ein Architekt aus der Schweiz. Wird nicht von vielen verstanden. Als ich zuletzt mit ihm zusammen war in Arosa und wir uns verabschiedeten,
Er hatte vorher gesprochen über das Wort, festhaltend das Haupt, aus Epheser 4. Und dann über den ersten Vers des Hohen Liedes, der Liebe. Wisst ihr, wie das heißt? Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Der erste Vers dem Hohen Lied der Liebe. Ein wunderbares Lied. Ein Lied, das noch 1. Korinther 13, das ist das Lied der Liebe. Aber das Hohe Lied der Liebe überragt noch 1. Korinther 13. Wenn wir das mal erfasst haben. Und als wir uns verabschiedeten, dann nahm er meinen Kopf mit seinen zwei Händen und sagte, das Haupt festhaltend in Liebe, küsse ich dich mit den Küssen meines Mundes und gab mir einen Bruderkuss, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Aus dem Epheserbrief und dem Hohen Lied der Liebe, diese Kombination. Das war damals bei Josef und Benjamin der Fall. Und das wird sein, wenn die Gemeinde vor Christus erscheint. Das darfst du erleben, Bruder und Schwester. Da wird deine letzte Liebe, Sehnsucht erfüllt und gestillt in einer Weise, wie es uns hier im Fleische gar nicht vorstellen können, wo kein Wort so sehr in den Dreck getreten ist, als dieses göttliche Wort der Agape, der Liebe, wo die Agape zur Erotik geworden ist, vertiert und dämonisiert ist. Meine Freunde, so haben wir hier in Seguk den Jüngsten. Er stellte seine Tore auf um den Preis des Segub. Nun will ich versuchen, das euch einmal bildhaft vorzustellen. Also, eines Tages entschließt sich ein Mann namens Hiel, der stammt aus Bethel, das heißt das Haus Gottes, der lebendige Gott vom Hause Gottes. Gott oben, seine Herrlichkeit entschließt sich, ich will die Welt erneuern und erretten. Das ist die Deutung, aber ich will euch das Bild erklären. Ein Mann namens Hiel entschließt sich, ich werde Jericho wieder aufbauen, das in Trümmern liegt, das zerstört ist, dessen Quader und dessen gewaltige Felsen von Palästen wirr durcheinander liegen. Ich werde es wieder aufbauen, hat er sich entschlossen. Und da hat er seinen ältesten Sohn bestimmt, du hilfst, du hast die Leitung bei der Grundlegung, das ist das Schwierigste, wenn da die Felsen und die gewaltigen Quader und Ecksteine aufgeräumt werden. Und dem Jüngsten sagte er, du kommst zuletzt dran. Wenn die Stadt vollendet wird, da hast du die Leitung, wenn die Tore eingehängt werden und die Stadt da steht in strahlender Vollendung, mit den Mauern und Türmen in den Gebäuden und den Toren. Denn die Tore sind ja ein Bild des Gerichtes. Die Richter saßen im Tore, Lot saß im Tor. Das heißt, er war Richter, das waren große Umbauten und so weiter. Ich will das nicht näher erklären. Du hilfst dann, du hast die Bauleitung, wenn die Tore aufgestellt werden. Und nun hat der Älteste die Bauleitung, der Erstgeborene. Und da wurden nun zunächst aufgeräumt und dann wurde eine große, gewaltige Baugrube gegraben und die Felsbrücke weggeschleppt und ein Pläne gezeichnet und so weiter, wie es beim Wiederaufbau einer Stadt geht. Das können wir uns gar nicht großartig genug vorstellen. Haben wir eine Ahnung, zum Beispiel von den Bauten in Babylon. Das sind unsere Bauten, so imponierend sie sind, eine armselige Sache dagegen. Ich war jetzt irgendwo in Hamburg im 13. Stockwerk. Ach, dachte ich, was bin ich so froh, dass ich nicht in Hamburg im 13. Stockwerk wohne. Und der Lift geht einmal nicht. Das ist eine böse Sache. Ja. Die Bauten, betrachtet mal Bilder von dem ausgegrabenen Babylon oder von Ur in Chaldea, wo der Abraham herstammt. Betrachtet mal die Farben, betrachtet mal die Tiere. Da sieht man Satan, die Schlange, vor ihrem Fall mit wunderbaren Flügeln, so Art wie ein Vogel und Drache und mit Flügeln, wunderbar. Nachher wurde sie ja verflucht, du sollst auf den Bauch kriechen, Staub fressen. Vorher ist sie nicht auf den Bauch gekrochen. Also ein wunderschönes Tier, was für die Eva faszinierend war. Da lernen wir das alles ganz anders verstehen, wenn wir mal diese farbigen Bilder sehen. In einer Pracht. Die Farben sind zum Teil noch heute erhalten. Die können wir heute nicht herstellen. Unsere IG-Farben. Können wir nicht mit. Haben wir eine Ahnung? Wir machen uns eine ganz falsche Vorstellung. Wir meinen, der Abraham sei so ein Landstreicher gewesen. Haben wir eine Ahnung? Haben wir eine Ahnung, was der verlassen hat? Eine moderne Großstadt. Übrigens heißt Jericho auch die balsamduftende, die parfümierte. einer Stadt ähnlich wie Paris, müssen wir uns die denken. Von Parfum. Jawohl. Wo ist das? Wo ist das? Wir haben ein ganz falsches Bild. Wir waren ein Wunder, wie weit wir es gebracht haben. Und wissen nicht, wie tief wir gefallen sind. Ja. Die gottlosen Glauben, der Mensch stamme von Affen ab und entwickle sich vom Affen, ist gar nicht wahr. Der entwickelt sich zum Affen, wenn es so weitergeht. Das nur mal die Mode. Ja. Das alles nur am Rande. Also nun hat der Vater dem Erstgeborenen gesagt, du hast die Bauleitung. Und nun wurden da die mächtigen Felsbrocken und von den Tempeln und so weiter beiseite geräumt. Jetzt lass mich einmal schildern. Und unter anderem wurde auch ein gewaltiger Grundfundamentstein gefunden, mit dem mussten sie gar nicht anfangen. Und da haben die Bauleute gesagt, mit dem können wir nichts machen. Sie haben diesen Fundamentstein verworfen. Und nun begann dieser Fundamentstein, weil er vielleicht auf einer Schicht Erde lag, abzurutschen. Und der Erstgeborene sprang herzu und wollte ein paar Arbeiter auffordern, mit Winden und Heben ihn zu halten und Seilen und Ketten. Und siehe da, er rutschte weiter und begrub den Erstgeborenen unter sich. Und lag an einem Platz. Und da sagten die Bauleute, der liegt ja gerade so richtig, wie wir ein Fundament für den Mittelturm haben wollen. Und da wurde er zum Hauptstein, zum Haupt der Ecke. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, wurde zum Haupt der Ecke. Das war Christus. Und so hat Gott seinen Erstgeborenen geopfert und das Fundament gelegt für eine erneuerte Schöpfung. Und einen anderen Grund kann niemand legen. Ich denke mir das so, dass eben der Erstgeborene erschlagen wurde von einem gewaltigen Stein. Und dieser Stein, den die anderen wegschaffen wollten, der blieb dann da liegen, wo er gerade richtig passte und wurde zum Haupt der Ecke, zum Hauptfundamentalstein. Wunderbar. Der Vater war natürlich betrübt, seinen Erstgeborenen zu opfern. Aber er wusste ja etwas von diesen uralten Weissagungen. Die mündliche Überlieferung war ja damals sehr gut und sehr stark. Er wusste ja etwas. Und nun lebt er in einem Bangen. In einem Bangen werde ich auch noch meinen Jüngstgeborenen opfern müssen. Wird das diese uralte Weissagung in Erfüllung gehen? Hat er hierhin gedacht. Und hat weitergebaut. Und schließlich war es soweit. Die Stadt stand. Die breiten Mauern waren da. Die Türme wuchteten empor. Die gewaltigen Bauten waren darin. Nun wurden die Tore eingehängt. Und als ein Tor aus Erz eingehängt wurde, war vielleicht einer der Arbeiter, denke ich mir, unaufmerksam. Und es passte nicht und fiel um und deckte den Jüngsten zu und erdrückte und tötete ihn. Jetzt war auch der Jüngste Gott bei der Vollendung. Und so hat der Mann dafür, dass er die Stadt wieder aufbaute, den doppelten Fluch Gottes getragen. Den Ältesten bei der Grundlegung, den Jüngsten beim Einsetzen der Tore geopfert. So hat Gott den Fluch der Welt, auch den Fluch deines Lebens und meiner Schuld und Sünde auf sich genommen und hat einen Fluch getragen. Und so opfert Gott der Welt. Und nun höret die Botschaft des Leibes Christi. Seinen Sohn geopfert zur Bezeugung der Sünden. Und was noch fehlt von den Leiden des Christus, das erstatten wir am Fleische. Auf das ich an meinem Fleische erstattet, was noch fehlt von den Leiden des Christus. Kolosser 1, 24. Wir sind geachtet als was? Als Schlachtschafe. Er war das Blatt von der Welt. Und wir nach als Schafe. Wir die Elenden, wir rennen, wir sind die Nacken, die tun. Und du gingst, durch Jesu, unser Haupt, durch Leiden Himmel an. Und führest jeden, der dir glaubt, mit dir die gleiche Bahn. Wie er, der Erstgeborene, geopfert wurde, gehen auch wir als die Geopferten, als die Narren und Toren um Christi willen, unseren Weg und werden beim Einhängen der Tore getötet. Wir haben einmal das Gericht auszuüben. Die Tore sind ein Bild für das Gericht. Wissen wir nicht, was die Heiligen in die Welt richten werden? Wisset ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wir werden die Welt und die Engel richten. Das heißt richtig machen. Das heißt vollenden. Das Gericht wird um zur Gerechtigkeit, steht geschrieben. Aber dafür sterben wir wie oft? Täglich. Wer nicht bereit ist, täglich zu sterben, täglich sein eigenes Ich und seine Lust und seine Bosheit und seinen Neid und seinen Geiz und seinen Stolz und seine Hochmut und seine Empfindlichkeit und seine Undankbarkeit und seine Lieblosigkeit und all die schrecklichen Dinge, die unser Leben zur Hölle machen, für uns und andere, wer nicht bereit ist, täglich zu sterben, der kann nicht sein Jünger sein. Wer nicht absagt, allem kann nicht sein Jünger sein. Es gilt täglich den Sterbensweg zu gehen, mit Christus zu sterben und aufzuerstehen. Der Erste, der Erstgeborene und der Letzte. Er ist der Erste, wir sind die Letzten. So steht es geschrieben. Wir sind der Segub, Geister erhoben in die Himmelswelt. Und er ist der, der sagen konnte, mein Vater in der Höhe. So sehen wir dieses Wort wunderbar erfüllt. Aus Fluch wandelt Gott Segen. Indem er, der Sohn Gottes, ein Fluch ward für uns. So steht geschrieben. Und wie er ein Fluch ward für uns, sind wir ein Fluch und ein Fegopfer für die Welt. Die Welt sagt, je treuer wir wandeln, die können wir nicht brauchen. Das sind Spielverderber. Wir feiern in Worms als einer leichtsinnigen, gottlosen, rheinischen Stadt, feiern wir Fastnacht. Das ist ein Fest bei uns. Da ist ein paar Tage schulfrei. Damit die Eltern auf Fastnacht gehen können, weil sie ja die Kinder dann nicht in die Schule schicken können. Und da feiern auch unsere Kollegen und Kolleginnen, die einzelnen Schulen, die feiern dann auch Fastnacht. Kommen sie zusammen mittags um 4 Uhr, da wird erstmal Kaffee getrunken, da wird Abendbrot gegessen, da werden lustige Vorträge gehalten, da wird getanzt und Witze erzählt und geraucht und so weiter bis morgens um 6. Und da habe ich nie mitgemacht, Da wurde beschlossen, der Heller, das ist ein Pharisäer, das ist ein ein Spielverderber, das ist da wurden mir alle bösen Namen gegeben. Und dann wurde vereinbart, 8 Tage lang darf sich niemand von den Lehrern und Lehrerinnen mit dem Heller unterhalten, der wird gestraft. 8 Tage darf niemand sprechen. Die haben alle miteinander am ersten Tag wieder mit mir gesprochen. Ja. Alle miteinander. Ich habe die Leute gefragt, ihr lieben Leutchen, seht ihr mal, wenn ich Sie einladen würde und würde zu Ihnen sagen, Herr Kollege, kommen Sie zu mir, wir lesen den Epheserbrief und dann knien wir nieder und beten Gott an und freuen uns und brechen das Brot und segnen den Kelch und nehmen die Kräfte Christi in unser Leben auf. Würden Sie da mitmachen? Nee, da will ich nicht mitmachen. Sag ich, sehen Sie, so wie Sie ein Abscheuen, eine Angst, eine Ablehnung haben, so sehe ich Ihre Fastnachtsfeier an. Ich kann mit Ihnen auch nicht mitmachen. Ich lebe in einer anderen Welt. Tja, dann müssen Sie aber ein glücklicher Mensch sein. Jawohl, das bin ich auch. So war dann die Unterredung. Am ersten Tag haben alle wieder mit mir gesprochen, obwohl feierlich erklärt worden war, im Zigarettendunst und im Bierdunst und im Wein- und Biergeruch erklärt wurde, mit dem Heller wird 8 Tage nicht gesprochen. Und mir sagte mein damaliger Rektor, ein feiner, ehemaliger katholischer Geistlicher, der dann evangelisch wurde, aus Glaubensgründen, und dann auch aus Glaubensgründen wieder katholisch wurde. Nicht, dass er die Fahne nach dem Wind hängte, wirklich nicht. Der Mann hat das durchkämpft. Da sagt Herr Heller, ich habe vor Ihnen eine heilige Hochachtung. Und das kann ich Ihnen sagen, auch Ihre Kollegen, auch die Sie scheinbar nicht leiden mögen, die haben doch alle eine heilige Hochachtung. Aber nicht vor mir, vor meinem Fleisch, das nicht besser ist als Ihr Fleisch, sondern vor dem in mir wohnenden Christus. Das haben die gemerkt. Meine Freunde, Gott selbst ist zum Fluch geworden, zum Fluch für uns, indem er seinen Sohn geopfert hat und uns, die Gemeinde des Leibes Christi, auch wir gehen um Christi willen einen Opferweg. Und wer dazu bereit ist, der darf höchste und letzte Seligkeiten schon auf Erden schmecken. Der wird eins mit Christus. Wenn wir mit ihm leiden, dann werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Segub, wir sind der Segub. Und der Herr Jesus ist der Abiram. Und der lebendige Gott ist der Hiel. Hiel heißt der lebendige Gott. Abiram heißt, mein Vater ist in der Höhe. Und Segub heißt, der im Glauben, im Geist, in die Höhe erhobene und erhabene. So wird das Weltall wieder aufgebaut. So wird das Universum erneuert. um diesen Doppelpreis. Und den Fluch trägt der Vater im Himmel. Sein Erstgeborenen, sein Letztgeborenen opfert er. Er opfert Christus und er opfert uns, die Gemeinde, und lässt uns seinen Sterbensweg gehen. Auf dass die Welt errettet werde. So wandelt Gott Fluch in Segen. Er sei hochgelobt und gepriesen. Und nun die Konsequenz. Das alles sind ja zunächst nur große, wunderbare Gedanken. Es ist Kraft und Heil darin. Bring das, was an Fluch, an Angst, an Not, an Schuld, an Bitternis, an Unglaube, an Misstrauen gegen Gott noch in deinem Herzen ist, bring es dem Herrn, lass dich lösen und lass auch das, was noch als Fluch auf deinem Leben lastet, lass das in Segen verwandeln, indem du mit dem Christus dich eins machst. Herr, lass mich so sein, wie du bist. Ich will sein, wie du bist, oder ich will nicht mehr leben. Bete mal so. Gott nimmt dich beim Wort und schenkt dir ungeheure neue Lebensmöglichkeiten. Er führt dich bis an den Rand des Todes. Jawohl. Er legt Lasten auf, dass du manchmal meinst, es geht nicht mehr. Aber dann wandelt er zur rechten Stunde und auf die rechte Weise jeden Fluch in Segen, jede Finsternis in Licht, jedes Todeswesen in Leben, jedes Leid in Herrlichkeit. Das macht Gott. Das tut er nach seinem Wort. So hat er es beschworen. Und das ist eine Fülle, das ist ein Spannungsbogen, größer und wunderbarer als alles, was es auf Erden gibt. Das ist eine Tragödie, das ist eine Liebesromanze der Liebe Gottes, die uns wirbt und die uns scheinbar dem Tode preisgibt, aber uns zu unerhört neuem, seligem Leben leitet und umschmilzt in sein strahlendes Ebenbild. Das tut Gott. Und dazu, dass wir dazu Ja sagen, lasse Gott auch diesen Abend dienen. Er sei gelobt und gepriesen, dass er Fluch in Segen wandelt und dass er Trauer zur Freude umgestaltet. Und so möge der Volkstrauertag für uns zu einem Freudentag werden in Christo Jesu, unserem Herrn, hochgelobt in Ewigkeit. Halleluja, Amen.
You hear